Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Einen schönen guten Tag wünsche ich euch. Ihr und ich, wir Häuflein übrig gebliebene sozusagen, sollen uns heute Gedanken machen über das Thema Fasten, hat mir die Ältestenschaft ja aufgetragen, indirekt über den Predigtplan. Das ist ein Thema, das bei sehr unterschiedlichen Leuten sehr unterschiedliche Assoziationen und auch emotionale Zustände auslöst. Bei manchen Leuten ist das ganz interessant, bei anderen geht eher die blanke Panik durch, wenn es ums Essen geht. Und wir mal gucken, was wir da heute so rausbekommen. 1983 war es, da haben sich hat sich eine Gruppe von Theologen und Journalisten in Hamburg getroffen, Christen, und haben sich überlegt, okay, wir wollen mal die österliche Fastenzeit, erstens wollen wir selber fasten, 7 Wochen lang, und dann wollen wir das mal aber irgendwie publik machen und da so eine Aktion draus machen, um das Fasten, das irgendwie total verloren gegangen ist, wieder mal so in den Mittelpunkt der christlichen Kultur reinzurücken. Und weil die sich nicht so richtig sicher waren, ob das ankommen würde, haben die das erstmal so ein bisschen lokal gemacht, haben es mal im Kirchenblatt veröffentlicht, ne? Eher so im Norden, und mal geguckt, was passiert. Und der Erfolg war auch überschaubar. 70 Teilnehmer haben sich da irgendwie gemeldet und wollten irgendwie mitfasten. 1989, 6 Jahre später, gab es diese Aktion immer noch. Sie war allerdings gewachsen. Jetzt war die Teilnehmerzahl etwa 500.000 Menschen, die mitgemacht haben. Wiederum 3 Jahre später war die Sache noch weiter gewachsen, sodass man sich endgültig entschied, die Sache könne nicht mehr regional bleiben, sondern müsse eigentlich auf der Bundesebene irgendwie angesiedelt werden und da müsse eine nationale Aktion draus erwachsen. Und diese nationale Aktion ist dann auch gestartet worden und sie wurde bekannt unter dem Namen 7 Wochen ohne. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber sie gehört nach Brot für die Welt zu den bekanntesten christlichen Aktionen, also die zweitbekannteste Aktion in Deutschland. 2015 wird 7 Wochen ohne auch wieder stattfinden. Teilnehmerzahl erwartet 3 Millionen. Und der Titel wird sein: 7 Wochen ohne 2015, du bist schön, 7 Wochen ohne runtermachen. Das ist die Fastenaktion. Und ich glaube, dass diese Aktion uns ziemlich viel darüber verraten kann, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, wie es eigentlich mit dem Fasten in unserer Gesellschaft und auch bei Christen bestellt ist. Ich behaupte nämlich, wenn man 3 Fragen zu dieser Aktion klärt, dann kann man sich da eigentlich ein ganz gutes Bild machen. Die erste Frage ist, warum ist Fasten überhaupt in Vergessenheit geraten und sollte wieder in den Mittelpunkt gerückt werden? Das setzt diese Aktion ja irgendwie indirekt voraus, sonst müsste es dazu ja keine Aktion geben, wenn das eh jeder täte. Zweitens, was ist eigentlich Fasten genau und was ist es auch nicht? Denn die Frage drängt sich ja auch auf, wenn ich jetzt 7 Wochen aufhöre, mich selber runterzuputzen, ist das dann schon Fasten oder gehört vielleicht doch dazu, dass ich irgendwas nicht esse oder nicht trinke, oder was heißt denn jetzt überhaupt genau Fasten? Da kann man ja auch drüber streiten, was das eigentlich ist und wann das nicht mehr ist und so weiter. Wäre also die zweite Frage. Und die dritte Frage wäre, wie können wir eigentlich als Christen in unserem Glaubensleben Fasten irgendwie unterbringen? Ist das durch solche Aktionen sinnvoll möglich oder muss man da vielleicht doch noch einen anderen Weg einschlagen? Das möchte ich gerne klären heute und starte auch mal direkt mit der ersten Frage. Warum ist Fasten eigentlich aus dem Blick geraten und was hat das zu sagen? Und wenn man sich Fasten anguckt, dann hat das ja eine lange Geschichte. Fasten kommt ja schon in der Bibel vor und ist ja auch schon aus vorbiblischer Zeit sozusagen bezeugt im alten Ägypten und überall eigentlich. Und mit der ersten Gemeinde war das erst natürlich noch so eine Zeit lang ungeregelt. Die Apostel hatten ja Besseres zu tun, als direkt irgendwelche Fastenkalender dazu zu überlegen. Deswegen lief das erstmal so eine Zeit lang. Und dann kam so der erste Paukenschlag, der den ersten Prozess markiert, den man so beim Fasten und der Entwicklung des Fastens feststellen kann, nämlich die Ausweitung der Fastentage. Ja? Da kam das Konzil von Nicea, 325 nach Christus war das, und die haben beschlossen, jawohl, vor Ostern wird 40 Tage lang gefastet. Ne? Vorher gab es das gar nicht. Da gab es so 2-3 Tage mal vorher Fasten, die Karwoche vielleicht vorher noch Fasten oder so. Aber eigentlich hat das jeder so gemacht, wie er meint. Aber dann wurde per Konzilbeschluss festgelegt, jawohl, 40 Tage Fastenzeit. Man kann sich dann leicht vorstellen, was als nächstes kam. Ja, dann brauchen wir auch eine Fastenzeit vor Weihnachten, oder? Das geht ja nicht. Ostern Fastenzeit, Weihnachten keine Fastenzeit, ist ja blöd. Ne? Also Fastenzeit vor Weihnachten. Und so ging das dann fröhlich weiter durch die Jahrhunderte. Und im Mittelalter hat das dann so vor der Reformation seinen Gipfel erreicht. Da war die Situation dann so, dass eigentlich jeder große Feiertag, und da gab es ja viele, eine eigene Fastenzeit hatte. Vor Pfingsten wurde gefastet, vor Weihnachten wurde gefastet, vor Ostern wurde gefastet. Außerdem hatte eigentlich noch jede Woche einen eigenen Fastentag, meistens der Freitag oder der Samstag, vielleicht auch mal beide. Ja, dann wurde also noch ein Tag in der Woche gefastet und dann gab es noch so verschiedene Fastentage, die verteilten sich dann so quer übers Jahr, ne, je nach Kalender und so. Und dann gab es noch Abstinenztage, da durfte man zwar essen, aber kein Alkohol trinken und so. Und das war ja sehr unterschiedlich, weil es damals ja noch gar keine, also Bundesdeutschland oder sowas gab es ja zu der Zeit noch gar nicht zur Reformation, es waren ja alles so Kleinstaaterei. Und deswegen war das natürlich auch überall ein bisschen anders, weil die Kirchenfürsten hatten dann immer noch mitzureden, was da gemacht wird in der Kirche. Und deswegen war das dann sehr unterschiedlich. Aber wenn man so die Faustregel sich im Mittelalter ungefähr klar machen will, dann kann man sagen, an gut, und zwar wirklich gut, einem Drittel aller Tage hat die Kirche mitgeredet, was auf den Tisch kam. Ne? Oder was nicht auf den Tisch kam, muss man ja dann eher sagen. Ne? Und das ist ja schon ganz schön happig, so jeden dritten Tag sich vorschreiben zu lassen, ob man irgendwas nicht essen darf. Das war ziemlich viel. Der zweite Punkt war, das ist natürlich dann auch immer so, wenn es um Kirche geht, ja, es reicht ja nicht, das quantitativ irgendwie ins Unendliche zu treiben, das muss man natürlich auch qualitativ nochmal steigern. Und das heißt, man sagt nicht einfach, an einem Fastentag wird Wasser und Brot nur genommen oder sowas. Nein, da muss es natürlich dann diffizilste Speisevorschriften dann auch irgendwann geben, die so in ihrer Regelungswut durchaus an die Pharisäer in der Bibel erinnern. Ich habe euch nun mal 3 Beispiele mitgebracht. Beispiel Nummer 1, mein persönlicher Liebling und auf der Rankingliste der sinnlosesten Beschlüsse der Welt sicherlich hoch anzusiedeln, das Konzil von Konstanz 1414. Da hat man nämlich, und zwar viele Bischöfe waren anwesend, also man hat auch andere wichtige Dinge besprochen, aber das hat man per Dekret auch geregelt, in der Fastenzeit sind Biber, Otter und Dachse gestattet. Ne? Warum? Weil die schwimmen ja viel im Wasser rum und deswegen kann man theologisch eigentlich sagen, Biber ist eigentlich Fisch. Und deswegen darf man den in der Fastenzeit auch essen. Und Obacht, das ist besonders einleuchtend, der Biberschwanz, weil der Biber mit dem Schwanz ja schwimmt, das ist der fischigste Teil des Bibers und deswegen ist der besonders geeignet. Also in der Fastenzeit kann man idealerweise Biberschwanz essen. Man braucht auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man keinen Biber erwischt, ist ein Dachs aber besser. Der ist auch langsamer, den kriegt man schneller. Ist ja auch fetter, ist mehr dran. Konzil von Konstanz. Zweiter Punkt, 1491, also 80 Jahre später, ja, Krisensituation in Sachsen und der Kurfürst von Sachsen rennt Papst Nikolaus die Tür ein und sagt, es geht nicht weiter so, lasst doch bitte, bitte, bitte wenigstens in der Adventszeit, in der Fasten-Adventszeit Butter zu, sonst kriegen wir keinen anständigen Christstollen in Dresden gebacken. Es geht nicht ohne Butter, ja. Aber Papst Nikolaus, ganz der gute Kirchenmann, hat natürlich gesagt, nein, ne, keine Butter. Aber Papst Innozenz VIII, der hat den beerbt, der hat sich nicht so lange gehalten, kann man sich auch vorstellen so. Ne, der kam dann als nächstes ans Ruder und der hatte eine geniale Idee. Der hat nämlich gesagt, jawohl, ich bin großzügig, ihr dürft Butter in der Adventszeit essen, aber nur, wenn ihr bei mir einen 20 Jahre gültigen Butterbrief kauft. Ne? Den kauft ihr, der kostet ein Zwanzigstel Reichsgulden. Ne, den könnt ihr bezahlen, dann dürft ihr 20 Jahre lang in der Adventszeit Butter essen und ich benutze das und baue Brücken und Straßen davon. Ne, ist das super, haben alle was davon. Das war dann der Beginn des sogenannten Butterablasses. Hört sich schon toll an. Ne? Und dann ging es aber weiter, weil jetzt war natürlich eine Geschäftsidee geboren, wenn schon Leute Geld dafür bezahlen, dass die Butter essen dürfen in der Adventszeit, warum, da werden sich doch Leute finden, die auch Geld dafür bezahlen, an Ostern Fleisch essen zu dürfen, oder? Oder auch alles mögliche andere. Eier durfte man ja auch nicht. Also kann man auch natürlich was für Eier machen. Ne? Und schwuppsiwupps durfte man eigentlich in der Adventszeit alles essen. Man muss es nur bezahlen können. Ne? Ist natürlich einleuchtend. Das ist eigentlich der Sinn von Fasten. Das ist uns allen klar. Auch sehr sehr einleuchtend, durchaus, Papst Pius V. 1569 folgendes erlassen, nach dem guten alten Grundsatz, der auch wiederum einleuchtend ist, Flüssiges bricht das Fasten nicht. Was auf Hochdeutsch so viel heißt wie, man darf sich eigentlich in der Fastenzeit alles reinpfeifen, Hauptsache es ist flüssig. Ne? Wenn es fest ist, schlecht, aber flüssig geht. Und dann hat er sich überlegt, ja, dann tue ich doch den Frauen dieser Welt einen Gefallen und lasse zu, Schokolade in der Fastenzeit geht natürlich ohne Probleme, aber nur als Trinkschokolade. Fest ist das natürlich ein Bruch des Fastengebots, ne? Aber flüssig kein Problem. Papst Pius V. Man sieht schon, wenn man sich diese Regeln so vor Augen führt, dass ihre Absurdität recht gut greifbar ist und dass der Sinn von Fasten eigentlich nicht mehr so richtig irgendwie klar auf der Hand lag, außer dass es irgendwie ein Gebot ist, das man jetzt irgendwie halten muss und wo man sich Türchen reinmachen kann, sage ich mal. Und es ist deswegen auch ganz gut nachvollziehbar, dass die Reformatoren, die natürlich dann kamen und sich angeguckt haben, was alles in der katholischen Kirche nicht so richtig gut läuft, relativ schnell auf die Idee gekommen sind, aha, Fasten, wer braucht das denn eigentlich noch? Das ist lästig, das ist sinnlos, das ist sinnentleert, das ist reine Geldschneiderei, sage ich mal. Das können wir doch einfach abschaffen. Und so hat der Luther auch im kleinen Katechismus geschrieben über den Zusammenhang von Fasten und Abendmahl. Fasten und leiblich sich bereiten ist zwar eine feine äußerliche Zucht, aber der ist richtig würdig, Klammer auf, das Abendmahl zu feiern, und wohl geschickt, wer den Glauben hat an diese Worte, für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Wer aber diesen Worten nicht glaubt oder zweifelt, der ist unwürdig und ungeschickt, denn das Wort für euch fordert nichts als gläubige Herzen. Was so viel heißt auf Hochdeutsch wie, naja, für die Frage, ob man sinnvoll am Abendmahl teilnehmen kann oder nicht, ist eigentlich nicht so entscheidend, ob man vorher gefastet hat, sondern eigentlich, ob man das glaubt, was da erzählt wird, nämlich, dass Jesus gestorben ist. Wenn man das nicht glaubt, kann man auch vorher viel gefastet haben, das bringt dann nicht so richtig was. Und wenn man das glaubt, dann kann man auch vorher fasten, das ist bestimmt nicht schlecht, aber muss auch nicht sein. So ungefähr. Und das ist ja durchaus eine sympathische Linie, die Luther da gefahren hat. Und er war in der Reformation damit auch nicht allein, das haben eigentlich alle Reformatoren so gesehen. Ne? Und haben deswegen das Fasten abgeschafft. Manche stiller, manche lauter, also Zwingli zum Beispiel, den finde ich sehr sympathisch, schweizerischer Reformator, der hat sich gedacht, ach, wenn wir das Fasten schon über den Jordan schicken, dann machen wir das wenigstens so mit großem Paukenschlag. Deswegen ist er nicht so wie Luther hergegangen und hat seine 95 Thesen irgendwann mal an die Kirchenpforte gewummert mit dem Hammer. Nee. Der hat einfach in der Osterfastenzeit am ersten Sonntag zum Wurstessen eingeladen. Da kam dann die Stadtprominenz von Zürich vorbei ins Haus des Druckers Froschauer, deswegen heißt er Froschauer Wurstessen. Und dann haben sie in der Fastenzeit ordentlich reingehauen, ne? Und haben der Kirche verbal gesprochen den langen Mittelfinger gezeigt. So haben die Reformatoren dieses Thema also behandelt. Und das bringt es so mit sich, dass wir heute vom Fasten nicht mehr so richtig viel Ahnung haben als Protestanten. Ich meine, wir verstehen uns ja als Protestanten, irgendwie, daher kommt ja das Wort Protestant, als die Leute, die solche Unsinnigkeiten aus der katholischen Kirche eigentlich nicht mitmachen. Ne? Was man sich halt nur immer klar machen muss, ist, dass in der Reformation auch ganz oft das Kind mit im Bade ausgeschüttet wurde. Also die waren manchmal ein bisschen sehr extrem in ihrer Ablösung. Und beim Fasten ist das eigentlich der Fall. Also die Ablehnung der Reformatoren gegenüber dem Fasten, würde ich behaupten, lässt sich biblisch so eigentlich nicht halten. Aber trotzdem sind wir heute sozusagen noch in deren Linie. Also wir leben eigentlich in einer Zeit und sind auch oft aufgewachsen, in der Fasten etwas sehr, entweder sehr aufgezwungenes war, oder man es gar nicht mehr betrieben hat. Und damit müssen wir jetzt irgendwie zurechtkommen. Und damit ist ja die erste Frage schon ganz gut geklärt. Warum ist das Fasten eigentlich abgeschafft worden oder in Vergessenheit geraten? Erstens, weil es berechtigt war. Zweitens, weil man es falsch praktiziert hatte. Das Fragezeichen ist, war das eigentlich gut? Ja? Gibt es eine gute Variante vielleicht auch, wie man das Ganze handhaben kann? Und damit sind wir bei der zweiten Frage. Was ist denn jetzt Fasten eigentlich, sinnvollerweise? Und was versteht die Bibel darunter? Und was ist es eben auch nicht? Und da will ich nur einen kurzen Text aus der Bergpredigt aufrufen, des Matthäus 6, Vers 16 bis 18. Da spricht Jesus nämlich über das Fasten und er sagt, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Also die Situation in der damaligen Zeit war, die Pharisäer waren natürlich sehr darauf bedacht, erkannt zu werden. Ne? Die stellten sich dann auch ja immer groß auf die Marktecken und haben dann besonders laut gebetet, damit man sieht, dass die jetzt auch wirklich beten und ganz fromm sind. Und die haben dann eben auch da gefastet und das kann man aber nicht sehen. Da haben die sich gedacht, wie mache ich das? Da lasse ich mich so ein bisschen runterkommen. Ne, habe ich irgendwann ein ganz dreckiges Gesicht und laufe dann leidend rum und dann fragen die Leute, oh, was ist denn mit dir passiert? Und sagen, ja, ich faste, es ist so anstrengend, ich fühle mich schon ganz schwach, ja, was man nicht alles tut für den Herrn. So, ne? In dieser Art lief das ein bisschen und dann haben die Leute gesagt, boah, du bist aber, Mensch, also wenn ich so einen Glauben hätte wie du, dass ich das auch mal schaffen würde, aber ich, nee, also so wie du, das könnte ich nie. Ne? Und das kommt in der Bibel auch noch so ein bisschen raus an dieser Geschichte mit dem Pharisäer und dem Zöllner, wo beide zum Tempel gehen und der Pharisäer guckt so hinter sich und sagt, ja, bin ich dankbar, dass ich nicht so bin wie der Zöllner, ich faste ja zweimal in der Woche und so. Ne? Da steckt das also drin, dass das damals offensichtlich so eine, sag ich mal, in der Kultur damals so war. Und Jesus geht das sehr hart an und sagt, das ist total sinnlos. Ja? Warum macht ihr das? Es ist total blöd. Und ich denke, wir können aus diesem Text zwei Sachen ganz gut draus sehen. Das erste ist, was man sich klar machen muss, Fasten ist wichtig für Jesus offensichtlich, denn dieser Text steht ja in der Bergpredigt. Er steht nicht irgendwo am verlassensten Ende irgendeines Evangeliums, sondern Jesus entwickelt ja in der Bergpredigt, da steigt er auf den Hügel und fängt an, über die wichtigsten Themen des Glaubenslebens zu reden. Er redet über das Beten, er redet über Gebetserhörung, er redet über Nächstenliebe, über Feindesliebe, er redet darüber, wie wir mit Sorgen umgehen können, ja. Mit diesen ganz grundlegenden Themen und da mittendrin neben Gebet Fasten. Bam. Also offensichtlich für Jesus ein wichtiges Thema, auch wenn wir das heute nicht mehr so richtig nachvollziehen können. Und Jesus kommt ja hier auch nicht zu dem Schluss, dass er sagt, Fasten ist sinnlos, lasst es sein. Ne? Sondern er sagt, die Pharisäer machen es falsch. Wenn ihr aber fastet, dann sollt ihr das so und so machen. Also der geht ganz natürlich davon aus, die Jünger sollen fasten nur auf andere Art und Weise. Jesus geht davon aus, dass seine Jünger und die spätere Gemeinde auch fasten werden. Sagt auch an anderer Stelle, da kommen die Jünger des Johannes und sagen, warum fasten wir eigentlich ständig und ihr fastet nie? Und dann sagt Jesus, ja, die brauchen nicht fasten, weil ich bei denen bin. Ja, man fastet nicht auf der Hochzeit, wenn man feiern sollte, aber wenn ich weg bin, dann werden die fasten. Ja, also der sagt ganz klar, aha, es soll gefastet werden. Und daran kommt man nicht vorbei, auch wenn man Fasten sehr kritisch sieht, wenn man damit nichts anfangen kann, wenn man das nicht gut findet. Ja? Jesus sagt, Gott segnet das. Es gibt eine Art zu fasten, von der Jesus sagt, Gott sieht in das Verborgene und wenn du so fastest, wie Gott sich das wünscht, dann freut er sich darüber und er wird das segnen. Das steht hier. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, wenn wir das ernst nehmen, was Jesus sagt, wenn wir das ernst nehmen, was Jesus vorgelebt hat, dann ist das für uns auch eine Möglichkeit und indirekt auch ein Auftrag, diesen Weg, Segen von Gott zu erhalten, zu finden und irgendwie zu entwickeln. Muss ja nicht jeder in der gleichen Weise und Stärke tun, aber irgendwie ist das doch eine Möglichkeit. Wir können das nicht einfach ignorieren und sagen, das gäbe es das nicht. Ja? Und gleichzeitig vielleicht noch sagen, ich habe kein so richtig gutes Verhältnis zu Gott. Ich komme da nicht so in Kontakt. Ne? Hier ist ein Weg vorgezeichnet. Warum machen wir das oft trotzdem nicht? Naja, weil Fasten schon irgendwie, ich sag mal, das riecht schon so nach Selbstgeißelung. Ja? Sich Essen selber vorenthalten, das ist anstrengend und da kann auch viel schief gehen. Also ich sage mal so ein paar Sachen, die beim Fasten jetzt nicht passieren sollten. Ja? Möglichkeit 1 haben wir schon gesehen, ja, so die Pharisäer-Verdienstorden-Geschichte. So, ich faste und irgendwann kann ich mir den Pharisäer-Verdienstorden irgendwie dranklippen und sagen, ich bin besser als du, weil ich faste. Ja? Das ist nicht so die biblische Variante und eigentlich auch nicht der Sinn von Fasten. Fasten ist kein Verdienstorden. Zweite Möglichkeit, auch ganz beliebt, mit Fasten kann man sich auch wunderbar selbst bestrafen. Also wenn ich jetzt nicht so richtig weiß und mich nicht so richtig gut finde und vielleicht auch meinen Körper nicht mag und finde, ich bin auch sonst kein guter Christ, ne, dann ist ja eine tolle Idee, ich könnte jetzt mal so richtig fasten und mich quälen und dann bin ich irgendwie doch am Ende besser, dann habe ich ja mindestens das bereut. Ja, auch wenn mir Sachen leid tun, dann, wenn ich da ein bisschen mich mehr bestraft habe bei der ganzen Sache, dann fühle ich mich auch hinterher besser. Ne. Und wie könnte man sich leichter bestrafen, indem man sich einfach selber das Essen wegnimmt? Ne, das geht ja. Und das kann man sogar manchmal von der Bibel her so denken, wenn man irgendwie in die Bibel reinguckt und dann tun Leute schlimme Dinge und dann fangen die an, streuen Asche auf ihr Haupt und fasten. Dann könnte man ja denken, ist offensichtlich eine Strafe. Ja, die haben was Schlimmes gemacht, jetzt müssen die fasten. Ne, sonst vergibt Gott denen nicht. Das stimmt aber nicht. Das ist anders zu verstehen. Da kommen wir dann gleich zu. Fasten ist also keine Strafe. Dritter Punkt, auch ganz beliebt, Fasten als Hungerstreik. Ist ja immer toll, wenn ich irgendwas will, dann kann ich ja einfach in den Hungerstreik gehen. Dann sage ich, pass mal auf, Gott, ich habe jetzt so lange gebetet, da kam aber nichts bei raus, jetzt faste ich auch noch. Und du als liebender Vater, du kannst dir das doch nicht so ewig angucken, wie ich mich jetzt hier zugrunde faste. Ja? Irgendwann wirst du mir doch, du wirst mir doch das geben, was ich brauche, wenn ich nur lange genug und intensiv genug dafür faste. Und ich kann euch an dieser Stelle den Zahn direkt ziehen, nein, macht Gott nicht. Ja? Ihr solltet rechtzeitig aufhören zu fasten. Fasten ist kein Druckmittel, das uns Gott gibt. Und auch diesen Eindruck kann man aber aus der Bibel gewinnen, wenn man manchmal guckt, dass Leute ja so ein ganz intensives Anliegen haben und dann fangen die an zu fasten und, ne, und dann hat man den Eindruck, ich muss nur genug da reinhauen und mein Gebet durch Fasten nochmal verstärken und dann kriege ich auch das, was ich will. Aber das funktioniert nicht. Und viertens, auch gut für ehrgeizige Leute immer beliebt, Fasten als Wettkampf. Also wenn ich schon angefangen habe und ich habe so einen Tag gefastet, dann kann ich auch mal jetzt 2 Tage fasten und dann vielleicht mal eine Woche. Und eigentlich in der Bibel fasten die eigentlich immer 40 Tage. Also unter 40 Tage, das ist ja, naja. Und dann gibt es ja so Weicheier, die essen dann Hühnersuppe. Das mache ich nicht. Bei mir nur Wasser. Ne? Nur Wasser und vielleicht Brot, aber am ehesten gar nichts. Und immer 40 Tage und besonders im Sommer, wenn es dann richtig heiß ist und dann auch nicht so viel trinken. Ne, sondern so, also ihr merkt, das kann in so einen Ehrgeiz ausatmen, immer auf mehr zu verzichten, immer mehr noch abzugeben, das noch anstrengender zu gestalten, sich noch mehr abzufordern, so Fasten als Extremsport, sage ich mal. Und das ist aber, glaube ich, auch nicht so sicher. Also Fasten ist kein Wettkampf, ne? Darum kann es ja jetzt auch nicht gehen. So, jetzt haben wir schon mal festgestellt, Fasten ist kein Verdienstorden, keine Strafe, kein Wettkampf. Aber was ist denn Fasten jetzt eigentlich? Fasten ist, glaube ich, ganz einfach formuliert, die intensive Hinwendung zu Gott. Bei Fasten geht es immer darum, irgendwie zu Jesus zu kommen. Das ist der Kern. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, nur ist die erstmal überhaupt nicht einleuchtend. Weil mal ganz ehrlich, warum soll das meine Beziehung zu Jesus verbessern, wenn ich mittags kein Schnitzel esse? Kommt mir nicht so natürlich vor. Ja? Also ich würde sagen, okay, Gebet, ja. Bibel lesen, okay. Lobpreis, ja. In die Mission gehen, okay. Zweierschaft, ganz toll. Im Wald spazieren gehen, sich Gedanken machen über den Glauben, auch ganz toll. Schnitzel nicht essen, leuchtet mir nicht ein. Man muss aber eine Sache verstehen, und auch das ist eigentlich kein komplizierter Gedanke, aber man muss ihn eben sehen. Immer wenn ich auf etwas verzichte, immer wenn ich etwas hergebe, ganz gleich was, ob freiwillig oder nicht, dann steckt darin auch die Möglichkeit, Freiräume zu gewinnen. Das wissen wir eigentlich alle. Es gibt kaum Dinge, die uns im Leben passieren, schlechte Sachen, die jetzt nur schlecht sind und nicht auch irgendwie die Möglichkeit bieten, daraus zu lernen, sich zu entwickeln, sich umzuorientieren. Ja? Ich sage mal ganz blöd gesprochen, für jede Vase, die ich runterschmeiße, die kaputt geht, ist ein freier Platz im Haus, um da was Neues hinzustellen. Ja? Das ist so. Immer wenn ich irgendwas abgebe, wenn ich was hergebe, wenn ich auf etwas verzichte, entstehen Freiräume, entstehen Spielräume, mit denen ich irgendwas tun kann. Denn an die Stelle muss ja irgendwas hin. Ja? Man sagt das so in christlichen Kreisen auch oft mit diesem Sprichwort, nur die offene Hand kann empfangen. Aber wenn ich schon etwas habe oder glaube, etwas zu haben, dann kann Gott mir da auch nichts reingeben. Ja? Und wenn ich diesen Gedanken akzeptiere, und ich glaube, er ist sehr einleuchtend, dann merke ich als nächstes, aha, beim Fasten verzichte ich ja auf etwas. Ich verzichte nämlich auf Essen, ich verzichte auf Trinken, ich verzichte auf Schlafen, in irgendwelchen Kombinationen Stärken, aber irgendwie verzichte ich auf diese Sachen. Und da gebe ich ja was her. Die Frage ist, was liegt da jetzt im Gegenzug für eine Freiheit oder für eine Chance drin? Ich möchte nur mal 2 Sachen nennen. Das erste ist Hunger. Wenn ich faste, dann werde ich ja Hunger bekommen. Ne? Und Hunger ist ein total guter Erinnerer. Also jeder, der Hunger hat, oder schon mal richtig Hunger hatte und länger Hunger haben musste, der weiß, das geht dummerweise nicht weg, das ist immer da, deswegen ist das ja so schlimm. Ja? Das heißt doch aber im Rückschluss, wenn Gott mir etwas aufs Herz gelegt hat und ich will das möglichst in meinen Alltag umfassend ständig präsent haben, dann gibt es eigentlich nichts Besseres, als aufzuhören zu essen und mein Hungergefühl für mich sozusagen den Erinnerer machen zu lassen. Dadurch, dass ich diesen Hunger habe, der immer mitschwingt, der immer dabei ist, habe ich sozusagen das Thema durch meinen Körper immer präsent. Das ist viel stärker, als wenn ich mir jetzt eine kleine Erinnerungskarte schreibe, die ich ab und an mal rauskrame. Oder wenn ich sage, ich nehme mir mittags mal eine Stunde Zeit, um über das Thema nachzudenken oder sowas. Oder einen Abreißkalender oder so. Ja? Durch dieses hungern, kann ich das Thema den ganzen Tag über präsent mit mir herumtragen. Ich muss eigentlich gar nichts dafür tun. Ja? Und ich denke da ständig dran und immer wieder, immer wenn der Hunger kommt, denke ich auch an das Thema, was mich bewegt. Und das ist eine ganz intensive Art, Dinge zu bearbeiten. Das geht aber sonst nicht so einfach. Und das zweite beispielsweise, was gebe ich her? Ich gebe ja auch, wenn ich nichts, zum Beispiel nur Wasser trinke oder nur ungewürzte Sachen esse, gebe ich zum Beispiel einen Großteil aller Genüsse auf, die ich so über den Tag habe. Ne? Weil das meiste, was man nun mal an Genussmitteln zu sich nimmt, das nimmt man einfach übers Essen und übers Trinken auf. Ja? Und wenn ich mal den ganzen Zucker und die künstlichen oder nicht künstlichen Glücklichmacher, die es so in der Natur gibt, ja, wenn ich die alle mal weglasse und aufhöre, mein Gehirn damit zu bombardieren, und ich mache das mal ein paar Tage lang vielleicht sogar, dann wird man es nicht glauben, aber das Gehirn schaltet regelrecht in einen anderen Wahrnehmungsmodus um. Ja? Das wird irgendwie langsamer, okay, kann man auch verstehen, aber das wird eben dann auch intensiver. Das wird tiefer in der Wahrnehmung. Dinge scheinen klarer. Es ist eine ganz andere Form wahrzunehmen, die ich dann zum Beispiel dadurch gewinne, dass ich etwas hergegeben habe. Und im Grunde genommen ist doch Fasten eigentlich ganz einfach gesehen. Ich habe so Grundzusammenhänge, in denen ich lebe, aus denen ich nicht raus kann. Schlafen, essen, trinken, das kann ich nicht aufhören. Und beim Fasten sage ich, eine Sache ist mir so wichtig, dass ich für eine Zeit lang einen Schritt zurückgehe aus diesen Zusammenhängen und nutze die Freiheit, die ich gewinne, die ich nicht lange halten kann, um mich auf Gott stärker auszurichten, so wie ich das sonst nicht könnte in meinem normalen Alltag. Ja? Und irgendwann muss ich aber aufhören, weil ich muss ja wieder in diese Grundzusammenhänge zurück, aber eine Zeit kann ich raustreten. Eine Nacht kann ich mal auf Schlaf verzichten und durchbeten. Ein paar Tage kann ich vielleicht mal nichts essen. Ich kann auch vielleicht mal einen Tag nichts essen und nichts trinken oder ich kann vielleicht mal nur Wasser trinken oder wie auch immer. Ja? So funktioniert Fasten. Und wenn ich Fasten so verstehe, dann passt das auch total gut zur Bibel, weil die Bibel uns sagt, als Christen hat Jesus uns zur Freiheit befreit. Das schreibt ja Paulus im Galaterbrief. Ihr seid zur Freiheit befreit. Zur Freiheit hat euch Christus befreit, schreibt er genau. Ja? Und das ist aber genau das, was ja auch beim Fasten passiert. Dass ich mir nicht irgendein Gebot auflegen lasse, wo jemand sagt, das darfst du jetzt nicht mehr essen. Das wäre nicht Freiheit. Sondern ich selber sage, ich möchte mich mehr zu Jesus hinwenden, als ich das sonst könnte. Und deswegen übe ich an der einen Stelle Verzicht, um an der anderen Stelle freier zu werden und nutze das. Und das ist Freiheit, dass ich das einfach machen kann, wenn ich den Eindruck habe, das ist gut für mich jetzt. Und in diesem Sinne ist Fasten auch überhaupt gar kein Zwang oder gar kein Druck und ich musste auch gar keinen Wettlauf oder irgendwas draus machen. Ich kann mich einfach auf Jesus orientieren. Und in so einem Zusammenhang kann Gott einem in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen Fasten aufs Herz legen. Ja? Zum Beispiel als Buße bei David. David geht mit Bathsheba fremd, ja? Sein Kind stirbt und David hat den Eindruck, ich habe so Mist gebaut, ich muss mich jetzt einfach nochmal total intensiv Gott zuwenden. Ich muss meine Beziehung klären. Ich kann nicht einfach jetzt so weitermachen. Gebet reicht mir da nicht so einfach, ja? Sondern er fastet dann und geht eben raus, um das mit Gott irgendwie wieder hinzukriegen. Ne? Oder anderes Beispiel, die Suche nach konkreter Führung. Ja? In der Apostelgeschichte beruft die Gemeinde Älteste und die hat irgendwie den Eindruck, da reicht es jetzt nicht einfach zu beten, sondern es ist jetzt hier so eine wichtige Entscheidung, da brauchen wir Gottes Führung, Gottes Orientierung ganz besonders nah und deswegen müssen wir eine Zeit lang raus und uns ganz besonders intensiv Gott zuwenden. Was machen die? Die Fasten. Und berufen danach die Ältesten in der Gemeinde, die dann die Gemeinde führen und leiten sollen. Oder in Notlage, in Richter beispielsweise, fällt mal wieder irgendein Volk ein ins Volk Israel. Und die Israeliten holen sich zweimal eine blutige Nase und stehen am Rande ihrer totalen Niederlage. Und in so einer Situation sagen die, da reicht uns das jetzt nicht, dass wir irgendwie beten, Jesus macht das so. Sondern wir müssen jetzt als ganzes Volk uns da irgendwie hinschmeißen und sagen, Jesus eher im Alten Testament nicht, aber Yahweh, was ist jetzt hier dran? Ja? Wie, du bist doch unser Gott, warum schützt du uns nicht? Wie ist das Verhältnis zwischen uns jetzt hier gerade? Ja? Oder drittes Beispiel bei der Vorbereitung auf wichtige geistliche Ereignisse. Jesus geht in die Wüste und er weiß genau, in 40 Tagen von heute an werde ich in der Wüste dem Satan gegenüberstehen und ich werde alle Kraft brauchen, um irgendwie dazu standzuhalten. Der wird mir alles Mögliche anbieten, ja? Und ich werde richtig, richtig geistlich Power brauchen. Was macht er? Zack, in die Wüste 40 Tage fasten, um sich vorzubereiten, um ganz eng mit dem Vater zusammen zu sein, wenn dann die Versuchung auf ihn zukommt. Ja? Das sind alles Möglichkeiten. Und ihr seht, es hat alles immer diesen Charakter, ich muss mich irgendwie jetzt nochmal ganz besonders auf Gott hinwenden. Und damit ist, glaube ich, die zweite Frage ganz gut geklärt. Ja, Fasten meint, irgendwie in diesen grundlegenden Lebenszusammenhängen, also Schlafen, Essen, Trinken, über Sexualität haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber gehört im Grunde genommen auch dazu, in diesen Bereichen irgendwie Verzicht zu üben, um dann auf der anderen Seite mich mehr auf Gott auszuüben, aber nur eine Zeit lang eben. Und jetzt wäre so die dritte Frage eigentlich, wie ist das jetzt mit dieser Fastenaktion, ist das sinnvoll oder nicht sinnvoll und wie können wir das als Christen jetzt in unserem Alltag integrieren? Erster Punkt, 7 Tage ohne, ja, 2015, du bist schön, 7 Wochen ohne runtermachen, finde ich einen total guten Gedanken, ne? Aber mit Fasten hat das nicht viel zu tun. Das muss man einfach auch mal sagen, dass man sich nicht runtermachen soll selber, das versteht jeder Depp. Ja, da muss man nicht mehr Christ für sein. Da führe ich mit jedem 10 Minuten Gespräch und sage, findest du das sinnvoll, dich selber runterzuputzen? Nö, ja okay. So, das ist jetzt keine große Erkenntnis, für die ich 7 Wochen fasten muss. Jetzt kann man sagen, okay, ich habe aber die Tendenz, mich selber runterzuputzen. Ich finde, ich bin nicht schön. Ich kann meinen Wert nicht so richtig akzeptieren. Dann ist das natürlich total sinnvoll, 7 Wochen lang immer mal wieder darüber nachzudenken und zu versuchen, sein Verhalten zu ändern. Das hat aber eben überhaupt nichts mit Fasten zu tun. Das ist einfach 7 Wochen nachdenken über ein Thema. Und wenn das Fasten ist, dann ist ja alles Fasten. Ja. Dann kann ich auch sagen, ich mache eine Fastenaktion nach der nächsten, 7 Wochen Bibel lesen. Ja. So, das ist auch eine Fastenzeit, weil ich ja für die Bibellese 1/4 Stunde brauche und dann sage ich jetzt 7 Wochen ohne 1/4 Stunde Zeit. Ja. Also das ist ziemlich, da kann man irgendwie alles draus machen, das verwässert die ganze Sache, sage ich mal ziemlich. Trotzdem ist der Gedanke grundsätzlich sinnvoll. Ja. Und ich finde das total gut, dass 3 Millionen Menschen darüber nachdenken, dass Jesus sie liebt, dass sie schön sind und dass sie sie nicht runtermachen sollten. Nur würde ich an dieser Stelle eben nicht von Fasten sprechen, sondern vielleicht eher von Verzichtsübungen oder von Charakterarbeit oder wie man das auch mal benennen möchte. Aber im biblischen Sinne ist es eben nicht Fasten. Was haben wir denn für Wege als Christen, Fasten irgendwie in unser Leben zu integrieren? Möglichkeit Nummer 1 halte ich für total wichtig. Fasten als Vorbereitung auf Feiertage. Ich weiß nicht, ob du das schon mal klar gemacht hast, aber die Frage, ob ein Gottesdienst für dich wertvoll ist, ob der gute ist für dich. Der hängt nicht in erster Linie davon ab, ob die Leute, die hier vorne stehen, sich gut vorbereitet haben auf den Gottesdienst, sondern er hängt in erster Linie davon ab, ob du dich gut vorbereitet hast auf den Gottesdienst. Ja. Und wie bereitet man sich vor auf den Gottesdienst? Naja, man macht sich irgendwie mit sozusagen, man klärt sein Verhältnis zu Jesus und kommt dann jetzt hierhin mit einer klaren Erwartung, dass Jesus zu einem reden möchte. Ja. Wenn man die nicht hat, dann würde ich mich auch nicht wundern, dass der nicht redet. So, das ist unsere Aufgabe eigentlich als Christen, wenn wir in den Gottesdienst kommen, uns nicht nur dienen zu lassen von den Leuten, die hier stehen, und es nicht nur von Gott dienen zu lassen, sondern ihm auch zu dienen. Das machen wir eben nicht nur, indem wir Lieder singen, sondern indem wir uns eben vorbereiten. Die Priester im Alten Testament, die haben das gewusst und auch im Neuen Jahr noch. Die haben dann zum Beispiel immer ganz rituelle Waschungen durchgeführt, weil sie sich klar machten, ich kann jetzt nicht einfach in den Tempel gehen und dienen, ich muss mich vorbereiten. Ne? Und wie die Priester sich äußerlich gewaschen haben, sollten wir uns eigentlich innerlich sozusagen auf den Gottesdienst vorbereiten. Und das ist aber oft schwer. Ja? Und jetzt kann man sich vorstellen, noch schwerer ist das ja, wenn das jetzt ein besonderer Feiergottesdienst sein soll. Und ich würde mal ganz stark behaupten, für die allermeisten Leute ist Weihnachten, ist der einzige Unterschied zu Weihnachten und einem stinknormalen Gottesdienst, dass der Gottesdienst länger dauert und das Programm aufwendiger ist. Von der Frage, was die da mitnehmen für sich jetzt aus diesem Gottesdienst, ist aber gar kein großer Unterschied. Ja. Warum? Ja, weil sie sich nicht darauf vorbereitet haben. Die Adventszeit rauscht einfach vorbei und irgendwann ist Weihnachtsgottesdienst. Ja. Genauso Ostern. Die Passionszeit rauscht irgendwie vorbei und plötzlich war Gottesdienst und Ostern ja so. So, ne? Und das war's. Und der Gottesdienst, wenn man sich fragt, was unterscheidet jetzt den Ostergottesdienst und das, was ich da mitgenommen habe von jedem anderen Gottesdienst, wo wir über die Kreuzigung oder die Auferstehung sprechen, das tun wir häufiger, sondern sagen, nix. Ja. Wie könnte das anders aussehen? Naja, indem man sich eben bewusst macht, dass man selber das braucht. Wenn ich will, dass der Ostergottesdienst nochmal wirklich so ein Paukenschlag in meinem geistlichen Leben wird, wo ich nochmal ganz neu verstehe, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist, dann muss ich mich entsprechend auf diesen Gottesdienst vorbereiten. Nur was ich in diesen Gottesdienst rein investiere, was ich in die Passionszeit rein investiere, das kriege ich auch als geistliche Wirklichkeit, das kriege ich als geistliches Wachstum, als neue Erkenntnis, kriege ich das auch raus. Und Fasten ist eben ein ganz wichtiges Mittel, wie ich mich vorbereiten kann. weil ich dadurch eben ein Stück weit zurücktrete und sage, ach, jetzt fängt die Passionszeit an. Ich bereite mich vor, ich begegne Jesus nochmal neu, ich lerne nochmal neu, was das bedeutet, dass der für mich gestorben ist. Ich lerne nochmal neu, was das bedeutet, dass der auferstanden ist. Das lerne ich aber nicht neu, indem ich einfach den gleichen Bibeltext, den ich schon 20 Mal gelesen habe, noch ein 21. Mal lese und wieder in den gleichen Ostergottesdienst gehe. Sondern das lerne ich nur neu in einer Phase vor dem eigentlichen Fest, wo ich ihm ganz neu intensiv begegne, wo der Gottesdienst eigentlich nur der Abschluss ist vom Osterfest. Und wenn man das sieht, dann stellt man vielleicht etwas wehmütig fest, dass von den christlichen Festen eigentlich nur so der äußerste Rumpf irgendwie noch da ist. Alles davor ist irgendwie schon weggebröckelt, sage ich mal. Und das ist schon in mancherlei Hinsicht traurig. Jenseits der Feste gibt es aber natürlich auch Fasten. Denn ich habe ja gesagt, Jesus legt uns Fasten aufs Herz. Und da finde ich das total wichtig erstmal, dass bevor man sich mit der Frage beschäftigt, wie man denn eigentlich jetzt richtig fasten soll, erstmal sich klar macht, ich brauche ein positives Bild vom Fasten. Ich brauche das, dass ich positiv über Fasten denke, weil sonst werde ich niemals bereit sein zu fasten, wenn Jesus mich dazu auffordert. Wenn ich denke, Fasten ist Quälerei, Fasten ist sinnlos, Fasten ist überholt, Fasten ist alt, dann werde ich den Ruf Jesu zu fasten nicht hören. Ich werde den einfach überhören oder ignorieren. Aber ich brauche erstmal einen positiven Bezug. Ich muss eigentlich der Meinung sein, Fasten ist eine sinnvolle, gute Sache. Ich kann vielleicht nichts damit anfangen, aber sie ist eigentlich gut. Und das Zweite, was ich dann eben brauche, ist die Offenheit hinzuhören, dass Jesus mich vielleicht zum Fasten ruft und sagt, pass auf, ich möchte, dass du als Freund für deinen Freund fastest. Ich möchte, dass du als Ehefrau für deinen Ehemann fastest. Ich möchte, dass ihr als Ehepaar für eure Kinder oder für eure Familie fastet oder für irgendwas anderes. Ich möchte, dass ihr als Hauskreis für denjenigen, der in Not in diesem Hauskreis ist, fastet. Ich möchte gerne, dass ihr als Gemeinde für die Notlage, in der ihr euch befindet oder die Notlage, in der andere sich befinden, fasten. Wir brauchen die Offenheit, damit Gott uns auch ins Fasten reinrufen kann. Sonst gehen wir ja nicht hin. Ist ja ganz einleuchtend. Und das heißt, es ist auch ein Auftrag für uns selber, immer wieder uns Gedanken darüber zu machen, sollte ich das eigentlich vielleicht machen? Ist jetzt vielleicht die Zeit dran? Ist jetzt die Zeit vielleicht nicht dran? Und zu der Frage, wie man eigentlich richtig fastet, weil die meisten ja auch gar keine Erfahrung mit Fasten haben, nur ganz kurz, Fasten ist nicht sonderlich kompliziert. Und Fasten ist schrecklich kompliziert. Mit Fasten ist das genau wie mit Beten. Auf der einen Seite ist Beten total einfach. Ja? Das sage ich mir immer, wenn ich Gebet wieder mal nicht verstehe, weil es so kompliziert ist und ich überhaupt nicht verstehe, wie das eigentlich funktioniert und ich völlig verwirrt bin von irgendwelchen Bibelstellen über das Beten, dann denke ich mir einfach, Beten ist ja im Kern einfach. Ich mache den Mund auf und sage Jesus alles, was mich bewegt. Dann mache ich die Ohren auf, höre, was Jesus alles sagt, was ihn bewegt. Dann hatten wir einen Austausch, sind uns begegnet und am Ende ist es total gut. Ja? Mehr ist das nicht. Das ist Beten. Das ist nicht kompliziert. Ne? Und beim Fasten ist es genau das Gleiche. Ich habe den Eindruck, Jesus will, dass ich mich ihm intensiv zuwende und er sagt mir, ich soll fasten und dann tue ich einfach keine Sachen in meinen Mund. Ne? Und wenn ich doch eine Sache reintue und merke, das schlucke ich die nicht runter. Ja? Und schon faste ich. Ja? Das geht total einfach. Das passiert fast von selber und alles andere lernt man auf dem Weg. Auf der anderen Seite ist Fasten natürlich wieder schrecklich kompliziert, wann man es anfängt, wie man es anfängt, wie lange man es macht, was man fastet, was man nicht fastet und so. Kann man auch ewig drüber streiten, aber ist nicht der Kern. Der Kern ist, dass Jesus mir sagt, ich will mehr von dir haben und du willst mehr von mir haben, also faste mal. Ja? Und dann mache ich das einfach. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, euch da offen zu machen und, Jesus auch immer wieder zu fragen, ist es vielleicht auch dein Wunsch, dass ich für etwas faste? Und mir ist das auch als Mitglied dieser Gemeinde total wichtig, dass wir eine lebendige Fastenkultur entwickeln. Nicht so als Zwang, wo wir sagen, jetzt müssen wir alle wieder gemeinsam fasten. Das gibt es auch in den USA, dass die Leute dann irgendwie im Januar sagen, jetzt fast die ganze Gemeinde 3 Wochen lang. Das finde ich nicht unbedingt immer sehr sinnvoll. Ja? Aber als sinnvolle Möglichkeit oder als Angebot, ja, dass man immer wieder Situationen hat, wo man hört und merkt, aha, Leute fasten, ich kann vielleicht dazukommen, ich kann anders fasten, vielleicht faste ich jetzt mal, morgen fastet jemand anders. Und dass man irgendwie merkt, aha, Fasten lebt in unserer Gemeindekultur. Und ich meine, es ist doch eigentlich total einfach, ja? Wenn Jesus uns sagt, dass wir fasten sollen und wenn Jesus selber gefastet hat und wenn die Urgemeinde gefastet hat und wenn wir im Alten und im Neuen Testament sehen, dass es ganz viele Situationen gegeben hat, wo das Volk oder die Gemeinde dadurch, dass es fastet, Gott näher kommt und wir Gott näher kommen wollen, dann sollten wir vielleicht fasten. Ja? Das ist im Grunde genommen nicht kompliziert, sondern das ist eine Chance für uns. Das ist auch kein Gebot. Es ist eine Chance, einen Weg, einen neuen Weg zu finden, wie wir Jesus näher kommen können. Und wir können den ausprobieren und wenn der für uns nicht klappt, dann machen wir das anders oder dann lassen wir es halt und legen es zur Seite, bis wir es vielleicht irgendwann verstehen. Ja? Das ist überhaupt nicht schlimm, weil im besten Falle gewinnen wir einen neuen, intensiven Zugang zu Jesus. Und im schlechtesten Fall haben wir einfach gar nichts verloren. So liegt die Sache doch momentan mit Fasten. Und deswegen, finde ich, sollten wir als Christen ein bewährtes Mittel, Jesus zu begegnen, nicht einfach ungenutzt in der Ecke liegen lassen, nur weil wir es nicht gelernt haben oder weil wir es vielleicht nicht verstehen oder weil wir damit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und wenn wir uns daran trauen und es einfach ausprobieren, in unserem privaten Glaubensleben und auch als Gemeinde, dann glaube ich total fest, das gilt, was Jesus gesagt hat und was wir auch schon gehört haben heute, dann wird unser Vater, der ins Verborgene sieht, es uns vergelten. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.